Filmstammtisch.
So, hallo, herzlich willkommen beim Filmstammtisch. Mein Name ist Archimedes und heute möchte ich euch nicht einen Film vorstellen zum Bewerten, sondern heute würde ich euch gerne meine Lieblingsregisseure, meine 20 Lieblingsregisseure anhand einer Rangliste vorstellen. Ja, 20, wieso 20? Ich hatte erst überlegt, meine 10 Lieblingsregisseure. Und habe aber dann relativ schnell gemerkt, da fehlen mir zu viele. Hab dann gedacht, machen wir es mit 15. Und dort war es dann genau gleich. Da haben wir immer noch ein paar Namen gefehlt. Und jetzt bin ich schlussendlich bei 20 Lieblingsregisseure gelandet. Ja, und selbst da muss ich sagen, sind noch ein paar Namen, die mir fehlen. Aber mit 20 kann ich leben. Und was die Rangliste angeht oder beziehungsweise warum Lieblingsregisseure, im Prinzip ganz einfach, weil mir die Filme von diesen Regisseuren gefallen. Manche haben auch mehrere Funktionen von diesen Regisseuren, Producer oder Drehbuchschreiber, was weiß ich. Aber das will ich alles im Hintergrund lassen. Mir geht es einfach darum, ein Film, der mir gefällt und der dazugehörige Regisseur. Und bei diesen Regisseuren ist dann einfach so, wenn jemand von denen was Neues bringt im Kino, dann möchte ich den Film sehen, beziehungsweise wenn er dann irgendwie auf Blu-ray oder zum Streamen ist, dann werde ich ihn mir angucken. Und manche von den Regisseuren sind leider schon gestorben, aber trotz allem, wenn dann ein Film im Fernsehen kommt von ihnen, bleibe ich oft hänge bei diesen Filmen. Oder aber wenn ich gar nicht weiß, was ich gucken soll, dann kommt es oft vor, dass ich einen Film von eben diesen Regisseuren angucke. Und es ist dann auch völlig egal, ob der Regisseur einen Film gedreht hat oder 100, ob er an den Kinokassen erfolgreich war oder gefloppt ist. Es geht mir einfach darum, dass mir die Filme von diesem Regisseur gefallen und deswegen kommen die bei mir in diese Rangliste. Wird natürlich nie vollständig sein, beziehungsweise ist absolut subjektiv und wenn ihr euch das anhört, wird für euch der ein oder andere Regisseur sicher fehlen, das ist ja ganz klar. Also es ist einfach meine Rangliste, aber ich hoffe, vielleicht gefällt sie euch. Vielleicht denkt er, okay, den kenne ich gar nicht, den Regisseur, und das hört sich interessant an. Das würde mich freuen. Wie gesagt, ich habe eigentlich nur, das Kriterium ist eigentlich, dass ich die Filme gut finde, aber bei dem einen oder anderen Regisseur finde ich ihn auch noch so als Typ cool. Oder vielleicht auch ein Zitat, das er mal gebracht hat, werde ich auch kurz erwähnen. Das bleibt nicht aus. Aber grundsätzlich geht es mir dabei um die Filme. Also gut, dann wünsche ich jetzt euch viel Spaß mit Teil 1, mit den Plätzen 20 bis 11 und Teil 2 folgt dann. Viel Spaß, bis dann, ciao. So, jetzt geht's aber los mit unserer Rangliste. Beginnen möchte ich mit Platz Nummer 20 und zwar James Cameron, 66 Jahre alt, Kanadier. Hat sein Regiedebüt beim B-Movie-Papst Roger Corman gegeben für Piranhas 2 und hat dann aber Filme geschaffen, die, Kultcharakter haben, Klassiker, Meisterwerke, wie auch immer. Man kann es benennen, wie man es will. Super Filme. Ich nenne da jetzt zum einen Terminator 1 und 2, Aliens, die Rückkehr, Abyss, dann True Lies, Titanic und natürlich Avatar. Und ja, was geht's zu James Cameron zu sagen? Also er ist ein Perfektionist, wie viele Regisseure natürlich. Und mal abgesehen davon, dass ich jetzt Terminator 1 und 2 und Aliens die Rückkehr, dass ich die echt liebe, die Filme, die kann ich mir auch immer wieder angucken. Ich finde auch er als Regisseur, finde es halt immer wieder interessant, dass er die Technik bis zum Geht nicht mehr ausreizt, beziehungsweise die Technik voranbringt. Also Man denke jetzt an Avatar, als ich damals im Kino war und diese 3D-Welten gesehen habe, dachte ich schon, das ist der absolute Hammer. Aber das war auch bei Terminator 2, die Special Effects und auch Titanic. Das waren einfach riesige Projekte, wahnsinnige Effekte und man dachte, besser geht's eigentlich nicht. Und wenn man jetzt bedenkt, dass er gerade Avatar, also dass er gerade die Fortsetzung dreht, wenn ich es recht weiß, sind es insgesamt 5 Teile, Teil 1 eingeschlossen, also dreht er jetzt noch 4 Teile, hat auch schon, glaube ich, Teil 2 abgeschlossen und Teil 3, soviel ich weiß, auch so gut wie. Und dort wird er auch die Technik wieder ausreizen bis zum geht nicht mehr. Hab da schon gelesen, dass er da mit Dolby Cinema zusammen eine Technik entwickelt hat, wo die Leuchtdichte auf 16 Foot Lamberts verbessert wurde. Ich glaube, durchschnittlich sind 2 bis 3 Foot Lamberts. Ich bin kein Technikfreak, also ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Ich habe das gelesen. Aber das bedeutet, dass es für die Kinos wieder schwierig sein wird, die Filme zu präsentieren. Die müssen dann wieder ihr Kino aufrüsten und sie werden wahrscheinlich fluchen. Die müssen ja da auch Geld reinstecken. Aber das macht halt auch einen James Cameron-Film aus, muss man auch ganz klar sagen. Auch geht er mit den Schauspielern nicht zimperlich um. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob er ein Tyrann ist, aber er verlangt ihnen vieles ab. Das war schon bei Titanic so, Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. Wenn ich jetzt gelesen habe, oder ich da habe gelesen, Kate Winslet hat für Avatar, ich weiß nicht, ob es für den zweiten Tag, dritten, vierten oder fünften Teil war, hat sie gelernt, frei zu tauchen über 7 Minuten. Da hat sie mal nebenbei den Rekord von Tom Cruise gebrochen. Der hat für Mission Impossible auch frei tauchen gelernt. Das waren, glaube ich, 6 Minuten irgendwas. Und sie hat über 7 Minuten, die sie da frei taucht. Also da muss man schon was bringen als Schauspieler. Gibt auch diese nette Anekdote, dass die Teammitglieder nach Titanic hatten sie ein T-Shirt gedruckt. Und da stand drauf, ich habe einen James Cameron-Film überlebt. Ja, denke, das sagt einiges. Was man nicht vergessen sollte, ist, dass er auch viele Dokumentarfilme gedreht hat, auch Titanic betreffend. Da setzt er sich auch sehr ein dafür, auch für die Umwelt ist er, also setzt er sich sehr ein. Gut, soll aber jetzt nicht in die Bewertung unbedingt reinfließen müssen einfach seine Filme und ich finde die einfach, die ich jetzt genannt habe, finde die einfach super. Und man darf gespannt sein, was mit Avatar, was da noch kommen mag. Gut, das war Platz 20, James Cameron. So, jetzt möchte ich zu Platz 19 kommen auf der Rangliste. Und Platz 19 ist Jean-Pierre Jeunet. 67 Jahre, Franzose. Und Jean-Pierre Jeunet hat Filme gedreht, also hat so begonnen mit Kurzfilme, Musikvideos, Werbefilme. Und da hat er mit einem Künstler zusammengearbeitet, der heißt Marc Caro. Und mit diesem hat er dann auch seine ersten zwei Filme verwirklicht, und zwar 1991 Delikatessen. Und dann 95 die Stadt der verlorenen Kinder. Inwiefern, was für einen Anteil hatte bei diesen Filmen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er da zusammen mit diesem Marc Caro, hat er diese Filme gedreht. Dann, was gibt's noch? Er hat Alien, die Wiedergeburt gedreht. Dann die fabelhafte Welt der Amelie. Mathilde, eine große Liebe. Micmacs, uns gehört Paris, 2009. Und zuletzt ein Spielfilm Die Karte meiner Träume 2013. Und ihr habt schon gemerkt, 2013 ist schon eine Weile her. Ja, ich warte auf Nachschub. Weiß nicht, ob da gerade was geplant ist. Hab nichts gefunden diesbezüglich. zu ihm gibt es tatsächlich auch zu sagen, dass er ein sehr langsamer Regisseur ist, also lässt sich da Zeit für seine Projekte. Ich finde ihn einfach genial. Selbst, ich muss ehrlich sagen, hätte er nur die fabelhafte Welt der Amelie gedreht, er würde trotzdem in meiner Rangliste vorkommen, weil ich den Film so liebe. Aber auch die anderen Filme sind klasse. Es gibt auch bei ihm immer so wiederkehrende Sachen, skurrile Charaktere, die finden sich zuhauf in seinen Filmen, das liebe ich. Er arbeitet auch oft mit selben Schauspielern immer wieder zusammen. Dominique Pignon sei da genannt. Ich glaube, der macht fast in jedem Film von ihm mit. Wie gesagt, skurrile Charaktere. Und er ist so, ich finde ihn visuell einfach sehr beeindruckend, diesen Regisseur. Der hat immer so klasse Einfälle, die er dann auf die Leinwand bringt, wo du denkst, mein Gott, das hat er echt gut umgesetzt. Gerade bei Amelie, die fabelhafte Welt der Amelie, da wimmelt es ja quasi von so verspielten visuellen Sachen, oder? Und das liebe ich. Wie gesagt, hätte er nur diesen einen Film gedreht, er würde trotzdem in meiner Rangliste vorkommen. Aber zum Glück hat er noch viele andere Filme gedreht. Viele in Anführungszeichen, weil so viele sind es ja gar nicht. Nun gut, das war's. Jean-Pierre Jeunet, Platz 19. So, möchte jetzt gern weitermachen mit Platz Nummer 18. Und das ist der Danny Boyle, ein 64-jähriger Brite. Und Danny Boyle hat Filme gedreht wie 1994 Kleine Morde unter Freunden, 1996 und 2017 Trainspotting 1 und 2. Teil 1 finde ich absolut Weltklasse, den kann ich immer wieder anschauen. Lebe lieber ungewöhnlich, The Beach, 28 Days Later, den fand ich auch sehr, sehr gut. Da war ich so angespannt im Kino, weil diese Zombies oder diese Infizierten, die waren ja so aggressiv und schnell. Das kannte man gar nicht so von Zombie-Filmen in dem Sinn, dass die da so schnell sind. Dementsprechend war ich massiv angespannt im Kino. Also ich fand den Weltklasse. Dann hat er auch gedreht Sunshine, ein Science-Fiction-Film. Slumdog Millionär ist sicher ein Begriff, hat einen Oscar für bekommen. 127 Stunden, Yesterday, relativ aktueller Film, Trance. Trance, muss ich aber ehrlicherweise sagen, hat mir jetzt nicht so zugesagt. Mit dem bin ich nicht so warm geworden. Aber so insgesamt, die Filme, die er macht, gefallen mir. Die haben so einen eigenen Stil, die sind so rasant. Und mir gefällt auch, dass er immer wieder so oft auf dieselben Schauspieler zurückgreift. Also ich kann da sagen, Ewan McGregor zum Beispiel, den sehe ich sowieso gerne. Oder den Robert Carlyle. Also das finde ich ganz gut. Und mir gefällt einfach die Filme, die er schon gemacht hat, da gefallen mir einfach die meisten. Bin da auch immer interessiert, wenn da was Neues von ihm kommt. Soviel ich weiß, arbeitet er jetzt gerade an einer Miniserie über die Sex Pistols. Also da darf man auch gespannt sein. Er war auch ursprünglich als Regisseur für den 25. Bond geplant. Aber dieses Projekt hat er dann aufgegeben oder er wurde gefeuert, das weiß ich nicht genau, wegen kreativer Differenzen, wie man so schön sagt. Und schade, wäre sicher ein cooler Bond geworden. Hätte ich mir gut vorstellen können, Danny Boyle als Bond-Regisseur. Aber wie gesagt, schaut euch die Filme an. Ich finde ihn absolut genial. Ich freue mich immer, wenn was Neues kommt. Der nächste Regisseur, Platz Nummer 17, ist ein ganz großer. Das ist der William Friedkin, 85 Jahre mittlerweile. Und William Friedkin ist einer der Regisseure, die zu Zeiten des New Hollywood Filme gedreht haben. Danach auch. Aber er ist einer der prägenden Regisseure dieses Zeitalters. Das war so Ende 60er und so die gesamten 70er. Das war so das New Hollywood. Da haben sich quasi die Regisseure ein bisschen aufgelehnt an das alte Studiosystem. Sie haben versucht, Filme neu zu erzählen, neue Strukturen. Nicht so diese gängigen Klischees. Sie haben bewusst mit Konventionen
mit normalen Filmkonventionen haben sie gebrochen. Sie haben Anti-Helden ins Kino gebracht und einfach die normale Art von Filmen, wie man sie bisher kannte, war dann zu Ende durch die Regisseure des New Hollywood. Und William Friedkin war einer davon. Da gibt es noch einige, Roman Polanski zum Beispiel oder Peter Bogdanovich, also einige. Und William Friedkin hat Filme gedreht wie French Connection von 1971, hat 5 Oscars dafür bekommen, der Film, unter anderem bester Film, beste Regie, und den müsst ihr euch anschauen. Also wenn ihr den nicht kennt, das ist ein Film, den muss man gesehen haben, French Connection mit Gene Hackman. Gab dann auch eine Fortsetzung noch, die hat aber nicht William Friedkin inszeniert. Das war, wenn ich es recht weiß, John Frankenheimer. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Schaut euch French Connection an. Auch den zweiten Teil sind beide echt sehr gut. Und er hat dann gerade 1973 nachgelegt mit Der Exorzist. Ein Horrorfilm, den ich heute noch liebe und der mir heute noch einen guten Schrecken einjagt. Also war ja auch damals eine ziemlich große Sache. Hat ziemlich viel eingespielt an den Kinos und war ja auch, ja, Skandalfilm will ich jetzt nicht sagen, aber es gab schon Leute, die sind ohnmächtig geworden im Kino. Also Der Exorzist muss man auch gesehen haben. Dann kommt noch, was kann man noch erwähnen, Sorcerer von 1977, das ist ein Remake von dem Film Lohn der Angst. Da kann ich euch aber auch das Original ans Herz legen, auch sehr gut. Und auch das Remake mit Roy Scheider, sehr gut. Das große Dings bei Brings, 78. Und dann hat er Mitte der 80er Jahre, 85, noch Leben und Sterben in L.A. inszeniert. Auch ein sehr bekannter Film, auch schon ein gewisser Kultstatus. 2003 auch Die Stunde des Jägers. Also er hat schon ein paar Filme, das sind echte Klassiker, die man gesehen haben muss. Angefangen hat er damals mit Dokumentation oder hat auch im TV gearbeitet, unter anderem bei der Show Alfred Hitchcock Presents, und dort hat er dann auch tatsächlich Alfred Hitchcock persönlich kennengelernt. Also müsst ihr euch merken, William Friedkin, da schaut euch mal die Filme an, also kann ich euch nur ans Herz legen. Platz Nummer 16 geht an John Hughes. John Hughes, 1950 geboren und leider schon 2009 gestorben. Relativ früh, muss man sagen. Schade. Und John Hughes hat Filme inszeniert in den 80er Jahren auch, überwiegend. Und da sind einige Kultfilme entstanden. Ich weiß natürlich, das Wort Klassiker und Kult wird oft inflationär gebraucht, aber bei John Hughes, bei diesen Filmen muss man schon sagen, die sind schon Kult. Also ich sage jetzt mal, 85 war es Breakfast Club, dann Lisa, der helle Wahnsinn, 86 dann Ferris macht Blau, Ein Ticket für zwei, 1987, 91 Curly Sue, ein Lockenkopf sorgt für Wirbel, und er hat auch viele Filme produziert in der Zeit. Also wirklich so ein ganz wichtiger Vertreter, finde ich, der 80er Jahre. Und wie gesagt, das gibt's auch Filme, die kann ich immer wieder gucken. Ferris macht Blau ist einer meiner Lieblingsfilme. Und dort in der Zeit wurde ja auch der Begriff Brat Pack geprägt. Der ist ja quasi von Rat Pack übernommen. Das war ja damals hier Frank Sinatra und Dean Martin, Sammy Davis Jr. Und das Brat Pack, das waren dann quasi in den 80er Jahren so Jungschauspieler, die junge Generation von Hollywood, die sind oft zusammen abgehangen, haben Partys gefeiert und haben auch oft so in Filmen immer wieder zusammengespielt. Und da gibt es ganz viel Bekannte, die dann, die diesem Brat Pack zugerechnet werden. Da kann man sagen, Emilio Estevez, Molly Ringwald, Judd Nelson, Matthew Broderick, Tom Cruise wurde auch mal genannt, Demi Moore, Patrick Swayze, Also einige bekannte, Kiefer Sutherland, Charlie Sheen, wer da so beim Original Brad Pack dabei war und wer dann dazu gestoßen ist oder wer im weitesten Sinne dabei war, ja, das lässt sich wahrscheinlich gar nicht mehr so genau recherchieren, aber da sind schon einige Jungstars hochgekommen in dieser Zeit. Also, John Hughes, wenn ihr die Filme nicht kennt, müsst ihr sie anschauen. So, weiter geht's mit Platz Nummer 15, Quentin Tarantino, 58 Jahre US-Amerikaner. Quentin Tarantino hat Filme gedreht wie Reservoir Dogs 1992, das Debüt, Pulp Fiction 1994, der hat ganz schön abgesahnt bei diversen Filmfestspielen, war, denke ich, auch sein Riesendurchbruch. Dann Jackie Brown, Kill Bill 1 und 2, Death Proof, Inglourious Basterds, Django Unchained, The Hateful Eight, Once Upon a Time in Hollywood 2019. Quentin Tarantino, an ihm finde ich echt vieles gut. Das würde natürlich, wie bei den anderen Regisseuren, auch eine eigene Podcast-Folge füllen. Mir gefällt es, dass er quasi wie so ein eigenes Universum sich schafft, bei dem immer wieder Figuren auftreten. Oder beziehungsweise auch Marken, die es so gar nicht gibt, aber die kommen in dem einen Film vor und tauchen dann in einem anderen Film wieder auf. Zum Beispiel die Zigaretten Red Apple. Mir gefällt es, dass er Schauspieler aus der Versenkung holt, die man schon fast vergessen hatte, und denen nochmal die Chance gibt zu einem Comeback. Das war bei Pam Grier so, Robert Forster, John Travolta, da gibt es einige zu nennen. Er hat auch schon sein Schauspielstamm oder er dreht immer wieder mit denselben Leuten zusammen. Also Samuel L. Jackson muss da genannt werden, Tim Roth. Und das gefällt mir auch, Uma Thurman. Und dann sind seine Filme einfach auch echt cool, muss man sagen. So, ich finde sie echt cool. Mir gefallen die Dialoge, die er schreibt. Er ist ja ein begnadeter Drehbuchautor. Wurde ja da auch schon im Oscar belohnt. Und mir gefällt auch, dass er seine Filme immer mit so einem speziellen Soundtrack, mit so einem speziellen Sound unterlegt. Er hat ja eine riesige Plattensammlung und dementsprechend kramt er da in seiner privaten Sammlung und kreiert dann den Soundtrack und ich finde alle Soundtracks echt geil. Die habe ich zu Hause und einfach cool, macht richtig Spaß, dann die Filmszenen anzugucken, unterlegt mit einer gewissen Musik, wo man denkt, wow, ohne diese Musik könnte man sich die Szene schon gar nicht mehr vorstellen. Das brennt sich so ins Gedächtnis, diese Szene mit dieser Musik. Das finde ich Weltklasse. Er hat auch mal Gastregie noch geführt bei seinem Kumpel Robert Rodriguez bei Sin City. Hat er dann eine Szene abgedreht. Und bei dem Film Four Rooms, so ein Episodenfilm, hat er auch Teilregie geführt. Ja, ansonsten Tarantino, klar, da gibt es so viel zu erzählen, sei es spezielle Kameraperspektiven, die Dialoge, Gewaltszenen, auch seine Zitate oder Hommage von Filmen, die er liebt. Er klaut ja ganz viel aus anderen Filmen, er setzt sich die selber zusammen und es ist einfach herrlich, das anzuschauen. Und er macht auch da gar keinen Hehl daraus. Ich kann ihn gerade mal zitieren. Moment, hier habe ich es. Er hatte mal gesagt: Ich klaue von jedem Film, der je gemacht wurde. Ich liebe es, wenn meine Arbeit irgendetwas hat, wenn man sich von hier und dort etwas nimmt und es vermischt. Ich stehle überall. Große Künstler stehlen, sie machen keine Hommage. Ja, hat er mal gesagt. Ist mal eine Ansage, aber das stimmt. Er holt sich hier und da was und wurschtelt was zusammen und hat dann so sein ganz eigenes Filmuniversum. Er ist ja auch ein Filmverrückter. Er kennt wahrscheinlich in jedem Genre fast jeden Film. Er ist ein absoluter Kenner. Und das merkt man seinen Filmen einfach an. Immer wieder ein Genuss, sie anzugucken. Er hatte gesagt, er macht nur 10 Filme, das heißt, ein Film bleibt dann noch.
Ich bin gespannt, was er uns da präsentiert. Schade auf der einen Art, auf der einen Seite. Nur 10 Filme, aber es gibt auch genug Regisseure, die ihren Zenit überschritten haben und dann nur noch Schrottfilme produziert haben. Und von dem her hat er dann eine Filmografie, die klein, aber fein ist. Und er schreibt momentan gerade einem Buch. Ich meinte, es wäre so eine Art Vorgeschichte zu Once Upon a Time in Hollywood. Also ganz ehrlich, sollte der Regisseur dann aufhören nach seinem 10. Film und dann unter die Autoren gehen oder die Romanautoren, hätte ich auch nichts dagegen. Ja, das war's schon mit Platz Nummer 15, Quentin Tarantino. Platz 14 meiner Lieblingsregisseure möchte ich gern beginnen mit einem Zitat eben von diesem Regisseur. Zitat lautet folgendermaßen: Ich könnte ein Clownskostüm tragen und die Leute würden immer noch sagen, was für ein finsterer Typ. Das Zitat ist von Tim Burton, 62 Jahre und eben, wie schon erwähnt, Platz 14 meiner Lieblingsregisseure. Seine Karriere hat er tatsächlich begonnen bei Disney. Das mag man kaum glauben. Und er ist dort aber zunehmend verzweifelt an diesen putzigen Geschichten und wollte einfach so sein eigenes Ding machen. Und tatsächlich hat aber Disney an sein Talent geglaubt und er durfte seinen ersten Kurzfilm realisieren, der hieß Vincent, war 1982. Und es war so eine Hommage an den Horrorfilmdarsteller, Schauspieler Vincent Price. Dann gab es noch so eine Art Kung-Fu-Version von Hänsel und Gretel. Und dann hat er quasi das Urteil gehört, das ihn noch lange begleiten würde in seiner Karriere, und zwar zu düster. Nichtsdestotrotz durfte er bei Disney einen Spielfilm dann doch realisieren. Und das war 1985 Pee-wees Irre Abenteuer. Bei den Kritiken ist er gefloppt, aber nicht an den Kinokassen, war ein ziemlicher Hit. Und wie das halt so ist in Hollywood, wenn man einen Hit landet, das öffnet Türen. Und so konnte er dann 1988 den Film Beetlejuice realisieren und dann ging es halt einfach ab. Da kamen dann Batman 1 und 2, Edward mit den Scherenhänden, Ed Wood, Mars Attacks, Sleepy Hollow, Planet der Affen, Big Fish, Charlie und die Schokoladenfabrik, Alice im Wunderland, Dark Shadows, Big Eyes, die Insel der besonderen Kinder, Dumbo. Und da habe ich jetzt noch lang nicht alle Filme genannt. Also ist schon eine recht beachtliche Filmografie. Tim Burton hatte auch schon immer so ein Faible für Außenseiter, für Monster. Und seine Favoriten früher waren Jason und die Argonauten von 1963 oder auch Frankensteins Braut 1936 oder die Horrorschocker der Hammer Studios, Blut für Dracula und solche Geschichte oder Edgar Allan Poe. Also er hatte halt einfach immer so ein Faible für diese düstere, dunklen Horrorgeschichten. Und ich muss sagen, ich liebe seine Filme, bin immer gespannt, was er Neues bringt. Und seine Filme erkennt man irgendwie auch, also die meisten erkennt man auch irgendwie immer gleich. Dann weiß man, es ist ein Tim Burton-Film, was die Ausstattung, das Visuelle angeht, Kostüme. Und er arbeitet relativ wenig mit Computertricks, viel mit Maske und wirklich handgemachte Tricks. Dann sieht es manchmal auch bewusst ein bisschen trashig aus, aber genau das sind ja seine Wurzeln oder das ist ja genau das, was er so liebt. Er hat auch so einen Schauspielerstamm, auf den er immer zurückgreift. Oder immer wieder gibt es Schauspieler, die in seinen Filmen vorkommen. Allen voran Johnny Depp, der hat in ganz vielen Filmen mitgespielt bei ihm. Ich denke, das sind zwei Seelenverwandte. Helena Bonham Carter auch, mit der hat er auch zwei Kinder. Und Er hat auch sowas wie so ein Hauskomponist, ist der Danny Elfman, den kennt man, der hat schon ganz viele Filmmusiken komponiert, sehr berühmt. Ja, das ist einfach Tim Burton. Er hat ein Herz für Außenseiter. Das zieht sich wie ein roter Faden durch seine Filme. Immer gibt es da irgend so einen skurrilen Außenseiter, beziehungsweise gibt es sowieso immer skurrile Figuren, Charaktere in seinen Filmen. Und das macht es einfach aus. Und irgendwie aber immer das Herz am rechten Fleck. Beziehungsweise gibt es auch Filme, die man nicht sofort als einen Tim Burton-Film so identifizieren würde. Da sehe ich jetzt zum Beispiel Big Eyes oder auch Big Fish nicht unbedingt. Aber trotzdem, das sind einfach Filme, gerade Big Fish, die gehen ans Herz. Der drückt auf die Tränendrüse und der ist so fantasievoll. Und das ist so ein Prädikat, fantasievoll, düster, was fast jeder Film von Tim Burton hat. Also, wie gesagt, Tim Burton ist mein Platz Nummer 14 und ich denke, seine Filme, die lohnen immer. So, bevor ich jetzt zu Platz 13 meiner Lieblingsregisseure komme, möchte ich euch zwei Filmmusiken vorspielen und dann kommt ihr vielleicht aufgrund der beiden Stücke auf die Filme und auch dann auf den Regisseur. Kleinen Moment bitte. Beide Musikstücke sind komponiert von Elmer Bernstein und hier ist das erste. So, das war das erste Stück. Kleinen Moment, ich mache gerade das zweite. So, und jetzt kommt das zweite Stück, ebenfalls von Elmer Bernstein komponiert. Moment. Das war's. Oh, einfach herrliche Stücke. Und die dazugehörigen Filme lauten von 1960 Die glorreichen Sieben und von 1963 Gesprengte Ketten. So, und der Regisseur heißt John Sturges, geboren 1910, gestorben 1992. Hat vor diesen beiden Filmen aber auch schon richtig klasse Filme gedreht. 1955 Stadt in Angst, unbedingt angucken, sehr sehenswert. Das Geheimnis der fünf Gräber, dann Zwei rechnen ab, Der alte Mann und das Meer, kennt man. Der letzte Zug von Gun Hill, dann kommen eben die glorreichen Sieben, Gesprengte Ketten. Dann noch die 40 Wagen westwärts, die fünf Geächteten, Sinola. Und zum Schluss noch 1976, Der Adler ist gelandet. Also, der hat eine beachtliche Filmografie. Er hat sich einen Namen gemacht als Western-Regisseur, aber nicht nur eben Gesprengte Ketten oder Der alte Mann und das Meer. Das sind jetzt nicht, sind ja keine Western. Aber ich denke mal, da sind so viele Klassiker dabei, die muss man echt gesehen haben. Da spreche ich jetzt von Die glorreichen Sieben, Gesprengte Ketten. Und ja, zwei rechnen ab. Eigentlich fast alle Filme, muss ich sagen, die ich jetzt schon genannt habe.
John Sturges hat seine Karriere als Editor begonnen und hat sich dann halt ja nach oben gearbeitet quasi. Für Stadt in Angst hat er übrigens eine Oscar-Nominierung bekommen. Also John Sturges, Platz 13 meiner Lieblingsregisseure. Wenn ihr ihn noch nicht gekannt habt, schaut euch die Filme an. Okay.
Platz 12 meiner Lieblingsregisseure, Clint Eastwood, 90 Jahre. Und Clint Eastwood, klar, kennt man als Schauspieler. Ich finde ihn auch sehr gut als Schauspieler. Freue mich auch immer, wenn ich ihn wieder auf der Leinwand sehe, wenn er dann in seinen eigenen Filmen auch noch mitspielt zum Teil. Dieser alte, knorrige Typ. Ich finde ihn einfach von A bis Z echt cool. Und hat sich aber dann auch schon Ende 70er ging es dann schon los, auch mit der Regiekarriere. Also nicht nur Schauspieler, sondern auch dann einige Filme gedreht. 1976 Der Texaner. Und dann ging das weiter mit Im Auftrag des Drachen, Pale Rider, Heartbreak Ridge, Bird, Erbarmungslos, Perfect World, Die Brücken am Fluss. Absolute Power, Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino, Invictus, American Sniper, Sully, The Mule, und jetzt auch der Fall Richard Jewell. Und es sind noch nicht mal alle Filme. Und auch bei ihm bin ich immer gespannt, was er Neues bringt. Er ist 90 Jahre, aber er dreht munter weiter. Also Hut ab. Finde ich echt klasse. Er hat 1993 den Oscar für beste Regie und bester Film für Erbarmungslos bekommen und dasselbe noch einmal 2005 für Million Dollar Baby. Also für mich Platz Nummer 12, Clint Eastwood, einer der ganz großen Geschichtenerzähler. Dann möchte ich gerade übergehen zu Platz 11 und das beginne ich mit einem Zitat von dem Regisseur. Und er sagte mal, meine ganze Kinophilosophie besteht darin, Filme sind nicht intellektuell, Filme sind emotional. Das Publikum muss weinen oder lachen oder Angst kriegen. Tja, und bei seinen Filmen kann man Angst bekommen. Ich nenne mal gerade ein paar. 1978, ein Slasher-Klassiker, Halloween, die Nacht des Grauens, gefolgt von The Fog, Nebel des Grauens, 1980. Und die Rede ist natürlich von John Carpenter, 73 Jahre. Und auch bei ihm, seine Filme liebe ich, kann ich immer wieder gucken, Halloween und vor allen Dingen The Fog, Nebel des Grauens. Das ist so ein Film, den finde ich einfach super. Von Anfang bis Ende. Ich kann mich immer noch gruseln dabei. Und dann ist auch einfach auch noch so höllisch gut unterlegt mit seiner Musik, die man nie vergisst. Gerade Halloween ist ja eine Musik, die man nicht mehr vergessen kann. Ja. Und da sind wir auch schon beim Thema, die Musik. Bei ganz vielen Filmen oder bei ganz vielen seiner Filme macht John Carpenter die Musik selber. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, gerade wenn man jetzt Halloween nimmt oder The Fog, Nebel des Grauens, sind schon Stücke, die sehr bedrohlich sind und voll ins Ohr gehen. Ich möchte aber noch die anderen Filme von ihm nennen. Das ist 1974 Dark Star, dann auch ein Klassiker, Assault, Anschlag bei Nacht von 76, dann eben die genannten Halloween und The Fog, dann wieder Klassiker, 81, Die Klapperschlange. 1982, Das Ding aus einer anderen Welt, ein Science-Fiction-Remake, aber ein saftiges. Christine von 83, ist eine Stephen King-Verfilmung. Big Trouble in Little China von 86, fand ich auch klasse mit Kurt Russell. Die Fürsten der Dunkelheit 87 und Sie leben 1988. Und hat dann auch danach noch einige gedreht. Aber da muss ich jetzt sagen, die Filme, die danach kamen, sagen mir nicht mehr so zu. Wir hatten es ja vorhin, habe ich es ja gesagt, bei Quentin Tarantino, dass manche ihren Zenit überschritten haben. Es wäre jetzt böse, das hier zu behaupten, aber Ein paar Filme hätten nicht sein müssen. Aber wenn man die Filme sieht, die ich jetzt genannt habe, also auch die Klapperschlange, das Ding aus einer anderen Welt, ich finde, die kann ich immer wieder gucken. Und für mich ist er einfach John Carpenter, super Regisseur, Meister des Grauens. Und deswegen für mich zu Recht in meiner Rangliste auf Platz 11.
So, und das war der erste Teil meiner Top 20 der Lieblingsregisseure. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Und es würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid, beim zweiten Teil mit den Platzierungen 10 bis 1. Also gut, dann macht's gut, bleibt gesund, euer Archimedes. Ciao, ciao.